Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, hallo und willkommen zum aktuellen Podcast. Michael, ich grüße dich, wie geht es dir?
Hi Michael, mir geht's gut, es ist nur ein bisschen sehr warm hier.
Ja, es ist, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ahlen wir uns, glaube ich, in gefühlten 48 Grad, real sind es, glaube ich, aber immerhin auch 35, wobei wir dunkle Gewitterwolken am Horizont haben und bevor es jetzt bei uns einschlägt, würde ich sagen, lass uns mal zu den Themen kommen. Wir hatten ja das letzte Mal oder wir haben ja uns mal vorgenommen, so einen Abriss durch die Norm zu machen, durch die 9001. Und ich hätte heute Lust, mit dir mal ins Kapitel 4 zu springen, wenn du nichts dagegen hast.
Da habe ich nichts dagegen, bietet sich ja auch an. Wir haben letzte Woche ja auch, beziehungsweise im letzten Podcast, auch mal den Anfang vorm Kapitel 4 diskutiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir gerade mal dann den Übergang direkt ins nächste Kapitel machen.
Ja, einfach nochmal den Vierer, bevor es dann ins Eingemachte geht, sage ich mal, mit den wirklichen Anforderungen, dass wir uns den Vierer einfach nochmal angucken, so ein Stück weit. Fällt dir ein, wenn du an den Vierer denkst? Was ist so bei dir so das Spontane oder so der Überbegriff oder das Buzzword schlechthin?
Das Buzzword schlechthin, würde ich sagen, ist Organisation. Für mich so ein bisschen, weil die Kapitel ja so ein bisschen allgemein über die Struktur so drüber gehen, dass du sagst, hey, guck dir mal das Umfeld und deine Organisation an, was so relevant ist. Also Thema Kontext der Organisation, dass du verstehst, wo du stehst, wo du mit anderen interagierst, damit dann auch das Schlagwort interessierte Parteien, dein Anwendungsbereich, was willst du eigentlich mit deinem QM-System machen und wie baust du das Ganze mit den Prozessen auf? Also so ein bisschen das Fundament um das Organisatorische, was du eigentlich damit bezweckst und worauf deine Organisation bzw. dein System abzielt.
Ja, also ich find das ähnlich. Ich würde es im Wording so wählen, dass ich sage, Fundament passt super. Aber in dem Viererkapitel, das Viererkapitel legt den Grundstein für alles andere, was danach kommt. Mhm. Weil du legst in vier quasi deinen Umfang fest, was du machen willst, deine Prozesse oder dein Scope, wie man so schön sagt, also alles das, was du behandeln willst, definierst du einmal in dem Vierer drinne, in welchem Kosmos du dich bewegst, innere, interne, externe Parteien. Und wenn du das alles klar definiert hast und wenn du da Grund drin hast, wenn dein Fundament steht bei einer Implementierung, dann kannst du entspannt in die fortfolgenden Kapitel reingehen, weil dann hast du was, auf was du dich berufen und referenzieren kannst und sagst, Moment, was wollte ich eigentlich und verläufst dich nicht.
Und ich denke, das ist halt besonders wichtig, weil man damit ja wirklich so ein bisschen diese Abdeckung macht von seinem QM-System. Und ja, im späteren Verlauf kommt ja auch dieses Thema Anwendungsbereich. Und du hast es ja auch gerade nochmal angesprochen. Und das ist etwas, was man sich auch am Anfang wirklich mal grundlegend überlegen muss, wie du es auch so schön Grundstein genannt hast. Und auch fortlaufend, weil dieser Anwendungsbereich ist ja das, was am Ende auch auf meinem Zertifikat draufsteht. Das heißt, da lohnt es sich auch immer mal wieder drauf zu gucken und zu gucken, passt das noch? Weil manchmal macht es Sinn, den auch anzupassen.
Auf jeden Fall. Also ich habe viele, viele Unternehmen, wo ich sage, boah, passt der Scope auf dem Zertifikat noch mit dem, was ihr wirklich tut? Und dann kommen sie dir aus, hey, packt da ja nichts auf dem Scope und an dem Zertifikat an. Den haben wir seit 20 Jahren so. Da steht vielleicht noch drauf, Reparatur von Telefaxgeräten und Fernschreibern. Und das und dann, nee, also da machen, um Gottes Willen. Ja, und das ist auch so ein Ding, guck dir den Vierer an und arbeite deinen Scope vernünftig raus, grob genug, dass du nicht jeden Tag ändern musst, aber schon so fein, dass das auf dein Unternehmen matcht und überwache das jährlich, ob du da noch drin bist, ob das cool ist und wenn sich Änderungen ergeben, dann änders bitte. Ja.
Ja, also da bin ich auch der Meinung, da soll man nicht zu festgefahren sein, sondern soll das den Zeiten anpassen und es ist tatsächlich kein großes Ding. Da muss man halt Bescheid sagen, gibt seinem Zertifizierer und seinen Auditoren Bescheid und dann kann man das für die nächste Rezertifizierung problemlos ändern. und kann das abgleichen, ohne dass man das QM-System auf den Kopf stellen muss. Aber jetzt sind wir schon im Anwendungsbereich gelandet. Ich würde sagen, wir gehen mal noch zwei Schritte zurück. Lass wir mal bei 4.1 so ein bisschen anfangen, um das Thema Kontext der Organisation. Dieser Kontext, der kann ja wirklich sehr breit sein, so über gesetzliche, technische, wirtschaftliche Themen, den Markt, Kultur. Das ist ja unfassbar breit. Was ist für dich so ein bisschen der Einstieg, wenn du mit jemandem neu startest, so das Umfeld und den Kontext festzulegen so ein bisschen? Und auch damit interessierten Parteien vielleicht so ein bisschen, die dann darauf folgen.
Ja, also wenn ich, für mich ist der 4.1er oder ich finde den 4.1er super wichtig, um den Unternehmen, wenn es losgeht, klar zu machen, was wollen wir eigentlich hier? Was macht ihr hier? Was wollen wir hier? Wo soll die Reise mit der ISO hingehen? Wo ist die Reise mit eurem Unternehmen? Was habt ihr denn? Also was gibt's an intern, schön Normdeutsch heißt, was gibt's denn an internen und externen Themen? Wo geht's denn los? Wer sind denn eure interessierten Parteien und was macht ihr denn? Also wo im Kosmos des aller Unternehmen bewegt ihr euch, steht euer Unternehmen? Was macht ihr? Was ist eure interne Leistung? Und mit welchen Dingen interagiert ihr? Auf was muss ihr Rücksicht nehmen? Was erwarten eure Kunden von euch? Was erwartet gesetzlich normativ von euch? Und wo ist eure Position in diesem System drin? Und für mich ist es super wichtig und ich verbringe auch viel Zeit damit, das vernünftig aufzuarbeiten, weil ich habe eben gesagt, du hast das Fundament und darauf baut sich alles auf. Weil wenn du nämlich genau weißt, welche gesetzlichen Anforderungen das sind, was dein internes Thema ist, was dein Prozess ist, was dein Kern ist, was du tust, was deine internen Sachen sind, dann kannst du auf diesen Sachen aufbauen. Ich kenne viele, die springen über diesen Vierer-Kapitel und über den 4.1er auch relativ flach weg. Und komm her, wir machen mal nur das Nötigste, Normbefriedigung, fertig. Aber ich finde, die sind super wichtig, um sich für sein Unternehmen selbst bewusst zu werden, wo geht's denn eigentlich drum?
Ja, ich finde es halt wichtig, weil es einfach der Kern ist, in dem du aktiv bist. Weil im Endeffekt der Kontext ist ja auch dein wirtschaftliches Interesse so ein bisschen, dass du sagst, das ist der Bereich, in dem wir uns drin bewegen, das wollen wir machen, das wollen wir erreichen. Und es geht dabei ja sowohl um positive als auch negative Faktoren, die damit reinspielen. Das heißt, was beeinflusst uns eigentlich? Was wirkt auf uns und wie wirken wir auf andere so ein bisschen? Was beabsichtigen wir denn zu tun? Und wie kann das Qualitätsmanagementsystem uns dabei unterstützen, das zu tun?
Ja.
Also was ist so ein bisschen unsere Zielsetzung? Deswegen, ich kann es so immer wieder sagen, dieses Fundament oder Grundsteingedanke, dass du sagst, von wo starten wir denn hier eigentlich? Ja. Was ist, sage ich mal, unser Fuß in der Tür beziehungsweise im Markt an der Stelle, mit dem wir hier vorankommen wollen?
Ja. Und ich mach das klassisch. Ich weiß nicht, wie du es in der Beratung machst. Früher hätte ich gesagt, nimm ein paar Post-its und kleb's an irgendeine Wand drauf, wo du wirklich alles mal aufschreibst, um es dann zu sortieren. Was ist intern, was ist extern, was ist rüber nachher 4.2, was erwartet er von mir? Gute Qualität, gute Leistung, Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Heutzutage würde ich sagen, mach ein Mindmap auf. Mach dir irgendwas auf und schmeiß erstmal alles auf den Topf. Ja, mach ein Miro-Board oder was immer du machst, mach ein Mindmap auf und sortier dich mit Post-its, mit Sachen, sortier dich und bring es wirklich mal auf Papier. Weil wenn du in ein Unternehmen reingehst und sagst, boah, was sind denn eure internen und externen Themen, dann gucken dich viele Firmen erstmal an wie ein Auto und sagen, was willst du denn jetzt von mir? Jetzt fangen wir gerade an mit der Norm und jetzt kommst du schon mit irgendwelchen Begriffen um die Ecke, was ich nicht zuordnen kann und dann sage ich, okay, also machen wir was anderes. Wo bewegt ihr euch? Wo steht ihr? Was habt ihr? Habt ihr Kunden? Habt ihr Gesetze, die ihr einhalten müsst? Was habt ihr? Und dann kommen ganz, ganz viele Dinge. Und die gilt es halt einfach vernünftig in eine Struktur reinzubringen, in ein System reinzubringen und ein wenig auszuarbeiten. Und dann bist du mit dem 4.1er super safe abgehakt und hast ein super Fundament.
Ja, also bei mir ist es eigentlich nicht viel anders, weil für mich startet das auch mit dem Brainstorming oder je nachdem, wie du es nennst, mit einer Mindmap. Ja. Ich persönlich mag das gern digital. Ich kenne auch sehr viele, die gern noch, sage ich mal, die Wand mit den Post-its mögen, was auch absolut okay ist und was bei vielen ja auch tatsächlich die Kreativität fördert, weil du noch was Physisches hast. Und es ist auch manchmal ganz cool, mit den anderen im Raum zu sitzen und zu sagen, hey, wir sitzen zusammen vor dieser Wand, vielleicht auch mal ohne was Digitales. Ansonsten geht das natürlich auch mit Beamer an der Wand. Ja. Aber ich finde es halt schön, wenn man zumindest zusammen im Raum sitzt und das nicht nur remote macht, sondern weil da halt eine gewisse kreative Atmosphäre auch entsteht. Und dann sage ich auch, jetzt suchen wir uns mal ein paar Startpunkte und da kannst du auch wirklich ganz mit so klassischen Methoden starten, finde ich, so wie zum Beispiel so eine Pestel-Umfeldanalyse. Also, dass du sagst, hey, ich habe politische, ökonomische, soziale, technologische, ökologische und Legal-Themen, ja, die ich bearbeiten muss. Und jetzt mache ich mal einen Schwank, das ist ja auch etwas, was wir im Risikomanagement wieder gerne machen, beziehungsweise was ich gerne mache. Wer öfters zuhört, weiß, dass wir regelmäßig in das Thema Risikomanagement abdriften, also hier nicht überrascht sein, wo ich sage, hey, ich suche mir mal meine Hauptfelder, das kann dann das Umfeld, das Unternehmen, der Markt sein, regulatory Sachen, und das unterteile ich mir in eine Unterstruktur, wo ich sage, hey, ich habe Politik, Gesellschaft, Gesetze, meine Mitarbeiter etc. Und dann kann ich mir so ein paar Kategorien machen. Und ich finde, ja, die Kategorien, die du dann hast, die kannst du dann gut mit Gedanken füllen. Weil dann hast du so Hauptkategorien, um nichts zu vergessen, wo du sagst, mit diesen Themen muss ich mich irgendwie beschäftigen, die tangieren mein Unternehmen. Und dann kann ich wirklich mir selber überlegen, was mache ich denn da?
Ja.
Und dann kommt man in der Regel relativ schnell zu einem Ergebnis und da kommen eine Menge Sachen. Dann kann ich mir überlegen, was ist jetzt wirklich relevant für mich? Also aussortieren ist ein großes Thema, würde ich sagen, dass du auch nicht sagst, ich nehme jetzt alles mit, sondern guck, was ist wirklich wichtig, was davon muss in mein QM-System, wo ist es auch vielleicht eine rechtliche Bewandtnis und eine wirtschaftliche, wo ich auch eine gewisse Verpflichtung habe vielleicht.
Ja.
Und dann kann ich anfangen zu sortieren und dann mir eine Struktur aufbauen und weitergehen eigentlich. Das wäre
genau,
so ein bisschen
genau
mein
so.
Weg.
Derjenige,
genau
der anders
so.
Ist
als deiner.
Ich wollte es gerade sagen, es ist der gleiche. Und du erschlägst damit den 4-2er ja dann auch gleich.
Ja.
Weil wenn du weißt, ich verbringe eine Dienstleistung gegenüber meiner Kunden, dann weißt du auch, es ist dein Kunde, ja, ein externes Thema oder eine externe Partei. So, und dann machst du dir Gedanken, was erwartet der denn jetzt von mir? Also, erwartet der Kunde, dass ich nach einer gewissen Norm zertifiziert bin? Erwartet der Kunde, weil es ein Automotive-Zulieferer ist, dass ich nach TISAX arbeite? Erwartet er gewisse NDAs? Erwartet er gewisse Einhaltungen von mir, die ich mache? Erwartet er zusätzliche gesetzliche Anforderungen, die er vielleicht noch hat? Thema Lieferantenmanagement, vielleicht, dass er einer möglicherweise zukünftigen NIS-2-Richtlinie unterliegen wird und erwartet von mir, dass ich mir einer möglichen zukünftigen NIS-2-Richtlinie auch unterwerfen. Also all diese Dinge kann ich ja in diesem Moment damit erfassen. Und das ist für mich nochmal zurück super wichtig, den als Startpunkt zu haben, weil dann weiß ich, was ich hinten raus alles brauche in meinem QM-System und worauf ich Rücksicht nehmen muss. In welchen Gesetzen bewege ich mich? Ja, und dann, da ist so die klassische Kiste, dass ich sage, was betrifft mich hier? Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitengesetz, habe ich mit dem Mutterschutzgesetz zu tun? Also da gibt schon so ein paar gesetzliche Anforderungen, auch hier wieder irgendwelche Richtlinien. Ja, die ISO-Norm wird auf jeden Fall was sein, was ich an dieser Stelle habe. Und dann kann ich die vernünftig auch tracken und überwachen, weil ich weiß, dass ich sie brauche. Und dazu muss ich es aber wissen. Ja? Deswegen muss ich mir einmal am Anfang Gedanken machen.
Ja, deswegen finde ich das ganz schön, wenn man wirklich mit dieser Grundanalyse, nennen wir es jetzt mal, oder mit dieser Aufstellung startet. Und dann weiß ich ja, ich habe irgendwo die Behörden und dann weiß ich, wie du gerade gesagt hast, ich habe Themen wie Arbeitsschutz, ich habe Themen wie DSGVO, vielleicht NIS-2 etc.
Ja.
Und habe Behördenanforderungen und weiß dann auch gleich daraus, wenn ich ableiten kann, wer sind denn die interessierten Parteien, die das betrifft und was sind deren Anforderungen.
Genau.
Und dann hat man da am Ende vielleicht eine ganz nette Baumstruktur, wo man dann schon mal die wichtigsten Themen drin hat. Und ja, ich finde, da kann man sich ganz gut drin bewegen. Vielleicht noch eine Frage an dich oder wolltest du gerade noch was ergänzen?
Ich wollte gerade noch einmal sagen, weil wir eben kurz von Mindmaps gesprochen haben. Du hast von Post-its gesprochen, hast jetzt gerade noch mal eine Baumstruktur angesprochen. Also das, was wir hier tun, ich finde, deswegen Baumstruktur hat mich getriggert. Das, was wir gerade besprochen haben, muss bitte nicht eine generische Excel-Tabelle sein, wo wieder keiner was mit anfangen kann, sondern wenn für euch das in der Baumstruktur das Beste ist, dass ihr so abbildet, dann ist das für euch eine Baumstruktur. Wenn ihr es baumstrukturmäßig in einem Mindmap irgendwie wild aufbauen wollt, tut das. Das muss jetzt bitte nicht sein, dass ihr die tollsten kreativen Ideen rausholt, ihr genau wisst, was ihr braucht und irgendwann einer dann kommt, oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie in den Excel reinpacken. Nein, das muss es nicht sein. Ich glaube, wir kommen zu dokumentierten Informationen und so ein Kram, werden wir uns auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen und was überhaupt dokumentiert werden muss oder was vielleicht dokumentiert werden sollte. Aber an der Stelle sei schon mal gesagt, das muss nicht irgendein Excel sein.
Ja, also das ist wirklich so ein Ding, man muss es nicht übertreiben mit der Darstellung. Das muss praktikabel sein, ich muss dafür keine neuen Tools kaufen und ich muss vor allem nicht anfangen, es mit der Methodisierung da zu übertreiben. Weil es gibt coole Methoden, die man befolgen kann, Sachen darzustellen und auch das Brainstorming zu machen. Da kann man sich gerne inspirieren lassen, aber man sollte jetzt keine Wissenschaft draus machen und anfangen, Workshops für spezielle Methoden zu machen, meiner Meinung nach. Außer man sieht wirklich einen großen Vorteil da drin. Das ist etwas, das man, sage ich mal, bei kleineren Unternehmen in einer guten kleinen Runde machen kann, wo man einfach mal sich die Geschäftsführung und die anderen relevanten Personen mal überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Was ist denn der Zweck an der Geschichte?
Also wie gesagt, ich habe das schon in so Mindmap-Management-Unternehmen in die Mitte und dann abgabeln die einzelnen Anforderungen gemacht. Funktioniert super gut, ist alles in Ordnung. Und es ist auch so, dass es jeder versteht und dass es transparent ist.
Und ob das jetzt eine Liste ist, so ein Hierarchiediagramm, verschiedene Bubbles, von mir ist auch noch ein Venn-Diagramm mit Überlappungen oder sonst was. Am Ende egal, Hauptsache, man geht durch den Prozess und hat einen Überblick darüber, was wichtig ist.
Genau, und hat einen Überblick und es wird verstanden. Ich habe so ein bisschen Angst, also ich habe immer Angst, das ist mir schon ein paar Mal in der Praxis passiert, deswegen reite ich hier so drauf rum. Wir haben die tollsten Brainstormings gehabt, wir haben die schönsten Boards ausgearbeitet, die tollsten Post-it an der Wand gehabt, die super Struktur drin gehabt und dann landet es doch wieder in irgendeiner Excel-Tabelle oder in irgendwas drinne, wo nachher kein Mensch mehr versteht, was da jetzt einfach war. Wo du dann einfach alle Mitarbeiter sagen, ey, wir hatten sowas Tolles, es war so transparent an der Wand, das hat so gut ausgesehen, wir haben alle verstanden, was wir wollten. Um Gottes Willen, was ist denn jetzt damit passiert? Mit dem Excel blickt ja kein Mensch mehr durch. Deswegen nochmal, deswegen mein Trigger. Das so machen, dass es handhandelbar ist, dass es verständlich ist und es muss nicht, nur 9001 fordert nicht eine Dokumentation in Excel. So will ich mich ausdrücken.
Ja. Und ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wir hatten es ja vorher schon mal, dass du das richtig kondensierst. Und richtig kondensieren heißt erstmal ein bisschen aufräumen, wenn man fertig ist am Ende. Und dann die Informationen, die ich daraus gewinne, an die richtigen Stellen tun. Das heißt, das kann in mein QMH, wenn ich denn eins habe, einfließen an die entsprechenden Stellen. Das kann und sollte natürlich auch in meine Prozesse mit einfließen, wenn ich meine Prozesslandschaft designe und relevante interessierte Parteien gerade auf Kundenseite habe. Das kann da alles mit reinfließen. Man muss aber was damit machen, nicht einmal machen und dann irgendwo als JPEG auf dem SharePoint abspeichern und nie wieder angucken. Ja. Das gehört schon irgendwo in ein gelebtes Managementsystem rein. Vor allem dieser Kontext und die interessierenden Parteien, die ändern sich ja permanent. Also das sollte ja auch was Lebendiges sein, weil es kommen ja immer welche dazu und ändern sich. Und ich sag mal, über 10, 20, 30 Jahre eines Unternehmens bestehen oder wo ein Unternehmen besteht, da ändert sich ja auch mal der Kontext komplett. Weißt du, es gibt Firmen mit Nokia, die haben mit Reifen angefangen, haben dann Handys gemacht und jetzt machen sie Mobilfunkausrüstung und waren mal mehr oder weniger erfolgreich über die Jahre. Und da hat sich der Kontext der Organisation massiv verändert. Und das ist aber etwas, was normal ist für viele Unternehmen.
Nintendo hat mit Karten angefangen. Ja. Kartenspiele und die auch nur, weil echte Kartenspiele verboten waren und du mit Nintendo-Karten halt auch irgendwie zocken konntest, weil sie vergleichbar waren an irgendeiner Stelle und du die das als historische Karten rausgekramt haben. Sonst, die haben damit auch angefangen. Also viele ändern sich an der Stelle und viel dreht sich. Das ist vollkommen normal.
Ja, insofern muss man das einfach immer beachten. So, aber ich hatte eben noch eine Frage für dich zum Thema interessierte Parteien. Und zwar, wenn du dir bei so einem Brainstorming interessierte Parteien anguckst, guckst du dir dann erstmal nur alle externen an oder guckst du dir auch an dieser Stelle schon die internen an, also wie zum Beispiel deine, nennen wir es mal internen Kunden, Abteilungen etc. oder hebst du dir das später für die Prozesse auf, wenn du dir das anguckst? Machst du eine Unterscheidung dort oder machst du beides zusammen?
Ich werf beides in einen Haufen. Also an der Stelle gucke ich mir gleich beides an, weil du kommst nach meiner Meinung nach und nach meinen Methoden zwangsläufig irgendwann an die internen Kisten. Wenn du erwartest, ich sag mal, hast externe Parteien, hast Kunden, die erwarten qualifizierte Mitarbeiter, hast du Mitarbeiter, also ist ein Mitarbeiter schon auch wieder ein internes Thema, dann bist du sofort in den Mitarbeiterkram drin, in den Personalprozessen etc. pp. Das heißt, du musst auch schon, also in meiner Sache zumindest, gucke ich mir das Interne gleich mit an. Was will ich denn? Wie stelle ich sicher das? Ja, wie habe ich den ganzen Kram? Und dann komme ich zwangsläufig vom Extern direkt ins Interne.
Ich würde das tatsächlich auch nicht gesondert trennen. Ich meine, man schreibt es vielleicht am Ende ein bisschen anders auf. Ich finde, die internen Sachen, die landen dann eher in der Prozesslandkarte und bei den verschiedenen Prozessen, wo man sich auch die Schnittstellen anguckt. Aber ich finde, man sollte das von Anfang an auf dem Schirm haben, weil ich habe das Gefühl oder denke, ich sehe das öfters, dass wenn es um das Thema geht, so Erfordernisse, Erwartungen interessierter Parteien, dass dann meistens eher nach extern geschaut wird. Ja. Also, dass da wirklich eher guckt, was kommt von außen, Aber eigentlich, die internen sind halt genauso relevant einfach
ja,
für das System. Das
auf alle Fälle. Weil auch da kommen ja auch wieder die also du bist ja auch bei den Erwartungen dann dabei. Spielst durch, mach's konkret. Wenn du sagst, du hast eine externe Partei, die willst du beraten. Was brauchst du dazu? Mitarbeiter, interne. Was haben die internen für eine Erwartungshaltung? Mit Sicherheit mal einen sicheren Arbeitsplatz, regelmäßige Gehaltszahlung und arbeiten unter menschenwürdigen Verhältnissen, also beziehungsweise arbeiten unter Einhaltung des Arbeitszeitschutzgesetzes und sonstigen regulatorischen Themen. Da bist du sofort an dieser Kette. Ja, und dann merkst du schon wieder, dann habe ich das Externe mit gesetzlichen Anforderungen, arbeite ich mir daraus, weil ich intern sage, welche Anforderungen haben denn Mitarbeiter an mein Unternehmen? Also welche Anforderungen hat das Personal? Und deswegen ist das für mich ein Brainstorming, wo du die Kette durchspielst. Ich gucke mir das an, ich moderiere das Ganze, ich gebe mal so Impulse, genau wie hier jetzt, dass ich sage, aber ich habe dann schon auch, glaube ich, Mitarbeiter noch und was wollen die denn von euch in unserem Unternehmen? Ja, ergonomische Arbeitsplätze, Beleuchtung richtig, Homeoffice etc. pp., das kann alles hinten dran kommen, was man sich dann betrachten kann, wenn man es konsultiert. Aber genau das tue ich. Ich glaube, das machen wir ähnlich.
Ja, ich meine, es geht teilweise auch nicht anders. Vor allem teilweise sind die Themen ja gleich an der Stelle. Wenn du zum Beispiel das Thema Arbeitszeit ansprichst, das ist sowohl die interessierte Partei mein Mitarbeiter und das interessierte Partei der Staat.
Genau.
Und von beiden Seiten hast du hier die gleiche Anforderung, die du erfüllen musst. Und die Norm verpflichtet dich ja auch dazu, diese Anforderung zu überwachen und zu überprüfen. Es steht ja auch drin, die Organisation muss Informationen über diese interessierte Parteien und deren relevanten Anforderungen überwachen und überprüfen. Also da ist auch, sage ich mal, ein gewisser Zwang hinten dran. Das heißt, ich muss wirklich gucken, in welchem Umfeld beschäftige ich mich mit der Sache und was muss ich denn auch tun? Also mal, sage ich mal, von Staatsanforderungen abgesehen, ist es auch so, dass ich mir angucken muss regelmäßig, was gibt's Neues, was ändert sich auch vielleicht ein bisschen?
Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verplappern. Ja, von der Zeit her, ja. Aber auch das ist, wir hatten das Thema ja bei 0 bis 3 im letzten Podcast, dass ich gesagt habe, vieles macht man schon. Also vieles ist so, dass man es von Eigennutz aus macht und dass das nicht unbedingt eine Normanforderung ist. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, das hat mit der Norm nichts zu tun. Du musst, wenn du ein Unternehmen führst und bist selbstständig und hast ein Unternehmen, hast du gesetzliche Vorgaben. Und du hast dich darüber zu überzeugen, dass die Vorgaben, nach denen du arbeitest, die aktuellen Vorgaben sind. Es macht keinen Sinn, sich irgendein Gesetz von 1986, wenn wir die Firma eröffnet haben, sich mal als PDF auszudrucken und als Ordner in den Schrank reinzustellen, nach der Meinung, danach gehe ich und danach arbeite ich und jetzt ist der Drops gelutscht. Sondern ich muss natürlich als Unternehmen in meinem Kontext, ja, und in meinem internen, externen Parteienkram mir Gedanken machen, welche Gesetze betreffen mich denn und halte ich mich an die aktuellen Gesetze. Und ändern sich Gesetze, muss ich das mitkriegen. Sicherlich nicht von heute auf morgen. Die seltensten Dinge geht die Welt sofort unter. Aber dass ich regelmäßig oder dass ich mir aufschreibe, welche Gesetze mich betreffen und da regelmäßig mal einen Scanner drüber laufen lasse, alle Vierteljahr nochmal übers Internet eine Recherche mache, entsprechende Newsletter oder entsprechende RSS-Feeds laufen habe, so dass ich weiß, was los ist und ich nichts verpenne. Das ist aber selbstverständlich und hat nicht wirklich was mit der Norm zu tun. Die Norm sagt nur, mach dir wirklich mal Gedanken drüber und schreib es mal richtig auf. Aber das willst du eigentlich als Unternehmen sowieso haben.
Ja, also absolut. Wenn du, sage ich mal, nach 15 Jahren dich entscheidest, dich 9001 zertifizieren zu lassen und du das erste Mal diesen Satz liest und das der Trigger ist, dich jetzt mit gesetzlichen Vorgaben zu beschäftigen.
Genau.
Dann wäre es ein großes Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast als
Unternehmen. Ich wollte gerade sagen, dann würde ich
muss
sagen.
Muss mal ganz im Ernst sagen, also das an dieser Stelle.
Dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass das bis jetzt gut gegangen ist. Juhu.
Ja. Genau. Es wäre allerdings ein Wunder an dieser Stelle, wenn du bis dahin sämtliche gesetzliche Vorgaben, die mit Normen gar nichts zu tun haben, missachtet hast und trotzdem überlebt hast und profitabel warst.
Ja.
Wobei Profitabilität und illegales Handeln ja sowieso eine andere Geschichte sind. Das kann auch funktionieren. Die Frage ist nur, wie lange.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein anderes Thema. Sind wir wieder? Sind wir wieder beim Risikomanagement?
Genau, sind wir wieder beim Risikomanagement. Wir empfehlen es aber niemandem.
Ja.
Also Profitabilität bitte nur auf legalem Wege.
Ja.
Und absolut. Das sind grundsätzliche Sachen, wo du dich als Firma beschäftigen musst. Du kannst nicht anfangen, obwohl du nicht zertifiziert bist, Dinge wie Arbeitsschutzzeitgesetz, DSGVO etc. und die ganzen Vorgaben zu missachten und dich nicht damit zu beschäftigen. Das kann sich heute eigentlich keiner mehr leisten.
Keiner mehr leisten, ja.
Und das sind Sachen, die müssen grundsätzlich funktionieren. Und das sind ja auch Sachen, die wir, jetzt sage ich schon wieder, beim letzten Mal besprochen haben, dass du eigentlich grundsätzlich ja viele Sachen schon automatisch machst. Und das Einzige, was du jetzt änderst, du nimmst nochmal die Lupe raus, guckst dir das dir genauer an, sagst, bin ich da am richtigen Spot so ein bisschen? Muss ich diesen Spot vielleicht ein bisschen anpassen, den Fokus ein bisschen anpassen und das nachschärfen? Und dann schreibe ich halt auf, was ich eh schon tue und mache das Ganze halt in einer koordinierteren Art und Weise. Aber ganz viele der Sachen, die da aufploppen, sind ja nicht neu. Und das Interessante ist, dass man das meiste wirklich schon weiß. Also es ist nicht so, dass jetzt 10.000 neue Sachen ja aufploppen. Dass ich jetzt sage, hey, ich bin jetzt überrascht, der Anwendungsbereich meines QM-Systems ist jetzt was ganz anderes, als ich vermutet habe. Nein, natürlich wird sich das auf die Produkte und deine Dienstleistung fokussieren, aber sage ich mal, du richtest so das Zielfernrohr ein bisschen mehr drauf, den Fokus.
Genau.
Und dahingehend, genau das. Ja, ich sage es immer wieder, aufschreiben, was man eh schon tut und dann halt ein bisschen nachbessern.
Ja, wobei wir kommen zu gelenkten Informationen noch und was muss ich in einem ISO-System dokumentieren und was nicht. An dieser Stelle, wenn ich irgendwo was habe, wo ich es überwachen, muss ich es nicht nochmal zusätzlich dokumentieren. Also die Norm, nur weil die Norm ist, muss ich jetzt aus meinem agilen Unternehmen kein Papiermonster machen. Das funktioniert smarter. Smarter, wie einige befürchten oder denken zum Thema. Aber es muss an irgendeiner Stelle so sein, dass es nachvollziehbar ist. Aber auch das ist normal. Wir haben ja auch drüber gesprochen, ja. Wenn ich morgen mal ausfalle für 6-8 Wochen, dann muss halt irgendwo einer wissen, wo er sich die Informationen greifen und es muss halt irgendwie weitergehen. Auch das ist vollkommen normal. Lass uns in den 4-3er mal einen Blick reinwerfen.
Genau, Anwendungsbereich.
Ja. Wie definierst du? Ja, schieß mal los, mach du mal.
Nein, hau du.
Nee, mach du. Jetzt bist du.
Ja. Bin ich mal, okay. Ja. Gut. Ja, im Endeffekt. Anwendungsbereich, ich nehme mir praktisch alles, was ich vorher gesammelt habe, also meine internen Themen, meine interessierten Parteien, das muss das alles so ein bisschen kondensieren auf ein absolutes Minimum. Aber maßgeblich ist für mich wirklich, was mache ich, wo ist die Qualität hier relevant, also meine Produkte und meine Dienstleistungen, also mein Kernwertschöpfungsprozess, sage ich mal so ein bisschen. Das ist für mich der Fokus und das ist der Anwendungsbereich. Ja. Und Anwendungsbereiche, zumindest wenn du sie auf die Zertifikate schreibst, das müssen keine 40 Zeilen sein. Darf ruhig überbegrifflich sein. Da reichen in der Regel 2 Sätze, dass du sagst, unser Unternehmen ist in dem und dem Bereich unterwegs und macht das und das. Jetzt mal ganz extrem runtergebrochen. Oder wir machen Produkte im Bereich, wir machen Dienstleistungen im Bereich. Und im Endeffekt formuliert man das meiner Meinung nach einfach so und dann hast du schon deinen Anwendungsbereich.
Ja, wobei du das Spagat machen musst zwischen wir beraten Unternehmen auf dem Scope und dem wir beraten Unternehmen in Kapitel 4.3 der Managementnorm ISO 9001. Also das sind so diese 2 Extreme. Du solltest schon den Scope so definieren, dass wenn ein Interessierter, also ein Kunde, ein möglicher Kunde, sich das Zertifikat anguckt oder auch ein Zertifizierungsauditor oder wer auch immer, wenn sich jemand das Zertifikat anguckt, muss er verstehen, was du tust.
Ja.
In groben Zügen, nicht bis ins letzte Detail, auch das wieder, ja, Augenmaß, Mittelmaß, aber lese ich den Scope auf einem Zertifikat, muss ich wissen, was ein Unternehmen tut und was ein Unternehmen kann. Und zwar so spezifisch, dass ich damit was anfangen kann und dass ich sage, wir haben ein Match oder wir haben kein Match.
Ja. Ja, das hast du eigentlich schön gesagt. Man muss verstehen, was das Unternehmen macht. Es muss meiner Meinung nach aber auch allgemein genug sein, dass sobald ich was ein bisschen anders mache, das nicht mehr zutrifft. Also es sollte schon, sage ich mal, mein Unternehmen in der Breite abdecken und ohne, dass ich es dauernd ändern muss. Also ich sage da nicht, wir machen spezifisch Schuhe zum Beispiel und dann fangen wir an, Schnürsenkel zu produzieren und dann habe ich ein Problem, sondern wir machen halt Produkte im Schuhbereich, Herstellung etc., kann man sich was Schönes überlegen. Also es sollte schon die Branche klar sein, in der ich mich bewege. Es sollte auch klar sein, was ich in der Branche biete, also sei das eine Dienstleistung, sei das ein Produkt und was ich damit erreichen will. Und damit bin ich dann allgemein genug unterwegs.
Genau.
Und wie gesagt, wir haben es vorher schon angesprochen, wenn sich das mal ändert, ich kann diese Anwendungsbereiche anpassen. Wichtig ist, dass immer alles drunter fällt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen neuen Bereich aufbaue, der was ganz anderes macht, oder ich akquiriere ein weiteres Unternehmen, was beim nächsten Mal mit in diesen Zertifikatsbereich soll, dann muss ich daran denken, den Anwendungsbereich auch anzupassen, weil ich mein QM-System ja vielleicht noch auf einen weiteren Bereich ausrolle. Genau. Also das muss man im Hinterkopf haben. Dieser Anwendungsbereich ist wirklich nur so die Abdeckung, genau, die Netzabdeckung von meinem QM-System, sagen wir mal so. Und ich müsste vielleicht noch einen zusätzlichen Tower aufstellen, wenn ich noch einen zweiten Standort habe.
Das wollte ich gerade sagen, weil wir haben jetzt über den Scope gesprochen und dass wir über den Anwendungsbereich nochmal klar sind. Du kannst natürlich im Anwendungsbereich sagen, kommt jetzt ganz auf die Unternehmen an, ganz was Individuelles. Aber wenn du zum Beispiel mehrere Standorte hast, dann kannst du sagen, wir zertifizieren nur einen Standort und nur der Scope oder der Anwendungsbereich von der 9001 ist auf diesen Standort. Alle anderen Standorte sind nicht zertifiziert und sie fallen nicht in den Anwendungsbereich. Du kannst auch, wenn du an einem Standort verschiedene Tätigkeiten ausübst. Meinetwegen hast du ein Produktionsgewerbe und ein Beratungsunternehmen an einem Standort, um mal was fiktiv herzustellen. Kannst du sagen, Anwendungsbereich dieser Standort, produzierendes Gewerbe. In dem Moment hast du das Beratungsding raus. Oder kannst sagen, nur Beratung oder Beratung und Herstellung. Also du musst in dem Anwendungsbereich, kannst du schon die Scheuklappen links und rechts ein wenig ansetzen auf dein 9001-System. Und kannst gewisse Standorte mit einschließen oder ausschließen, gewisse Tätigkeiten und Bereiche im Unternehmen mit rein- und rausnehmen. Aber auch hier, es muss sinnvoll sein. Und es muss auch vor allen Dingen auch so dann auch klar auf dem Zertifikat stehen, ja, also wir machen. Und ja, da muss man seinen Weg fürs Unternehmen finden, wie man es gerne machen will.
Ist ein wichtiger Punkt, dass eigentlich einem klar sein muss, dass man nicht alles, was man im Unternehmen macht, zwangsweise unter dieser Norm machen muss. Genau. Sondern dass es absolut okay ist, nur einen Bereich zu zertifizieren. Das Einzige, was ich halt bedenken muss, ist, dass ich es gegebenenfalls begründen muss, warum ich gewisse Sachen ausschließe. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Bereich ausschließe, wie du das gerade gesagt hast, ich habe eine Produktion und eine Beratung, dann sollte ich auch begründen, warum die Beratung vielleicht die Qualität der produzierten Sachen nicht beeinflusst.
Ja.
Also weil in dem Moment, wo ein Prozess natürlich einen Einfluss auf mein Produkt, meine Dienstleistung, meinen Kernprozess in irgendeiner Art und Weise hat, muss ich halt gerne auch risikobasiert mir überlegen, darf ich das an der Stelle rausnehmen und wenn, dann sollte ich es vielleicht begründen. Ja. Weil sonst kommt der Auditor und sagt, das ist jetzt nicht mit im Scope, aber das wirkt sich doch eigentlich auf Ihre Produktqualität aus. Warum ist zum Beispiel Ihre Qualitätskontrolle nicht Teil des QM-Systems?
Sind wir wieder
das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber,
ja. Nee, aber klar.
Du kannst nicht sagen, meine Produktion ist unter ISO 9001, ich habe aber die Qualitätskontrolle ausgegliedert und die ist nicht im regulierten Bereich drin, wirkt sich aber maßgeblich auf die Entscheidungen meiner Produktion aus.
Ja, es gibt so ein paar Dinge. So ein paar Dinge, die du nicht also du wirst auch nie alles, was so, nennst mal Managementprozesse oder wirst du nie aus dem Scope rauskriegen. Also, zum Beispiel, wir machen nur Produktion und nehmen mal alles, was Personal und Abrechnung ist, nehmen wir und Projektmanagement ist, nehmen wir mal raus. Das funktioniert nicht, das holt dich wieder ein, weil du ja in dem Moment auch wieder die Anforderungen hast, das kompetentes Personal etc. pp., dann holst du das durch die Hintertür wieder rein. Das ist kompletter Firlefanz. Aber wenn du komplett getrennte Bereiche hast, wie Produktion und Dienstleistung oder unterschiedliche Standorte, dann kannst du über den Anwendungsbereich schon ein Stück weit spielen und kannst ausfeilen, was jetzt überhaupt betrifft. Ich hab ein anderes Beispiel mit. Und zwar habe ich ein Dienstleistungsunternehmen. Ein Hauptstandort. Und das ist auch der einzige Standort, der auf der Rechnungsadresse und buchhalterisch da ist. Das ist der Standort. Das ist das Headquarter. Die haben bis 1920, 1921, so in dem ganzen Bereich rum, haben die 4 oder 5 Standorte nebenher gehabt, wo Mitarbeiter gesessen haben, haben gearbeitet. Da haben nur Mitarbeiter gesessen und haben gearbeitet. Aber genau das gleiche oder identische Tätigkeit wie am Hauptstandort, die haben halt da mehr oder weniger, weil die Satelliten näher an denen ihrer Wohnorten waren, sind die da halt nicht hingefahren, haben es gemacht. So, jetzt wissen wir alle, Corona, mobiles Arbeiten etc. pp. Die Standorte sind verwaist. Die Mitarbeiter sind rüber auf mobiles Arbeiten gegangen. Die Standorte sind mehr oder weniger verwaist. Da war mal jemand was, da war mal wieder weniger. Und Kunde zu mir, sagt, ich habe hier immer noch eine Multisite-Zertifizierung. Der Auditor will sich jetzt für Standorte angucken. De facto ist da nichts mehr oder sind da nur noch ganz wenige. Wie machen wir das? Soll ich jetzt die Leute aus dem Homeoffice sagen, sie sollen alle da reinkommen, nur dass wir dafür einen sag ich, nee, machen wir nicht. Und da haben wir es zum Beispiel in Abstimmung mit dem Kunden dann so gelöst, weil die Standorte halt, also die Satelliten wirklich für ihn nur Sammelpunkte für seine Mitarbeiter waren, damit sie näher einen Arbeitsplatz hatten. Das haben wir alles aufgelöst. Mit der Argumentation, es gibt einen Hauptstandort und was unterscheidet einen Mitarbeiter in einem Remote Office von einem Mitarbeiter im Home Office, wenn er die gleichen Tätigkeiten macht? Setzt voraus, zentrales Managementsystem, alles über die Cloud gelöst, dezentral, gleiche QM-Prozesse, eine gescheite QM-Software von mir verpasst bekommen. Also alles so, dass es klappt und dann kann ich mir auch überlegen, macht es überhaupt Sinn, den Standort mit reinzunehmen oder macht es jetzt vielleicht als Gedankenanstoß noch Sinn, gewisse Standorte einfach zu haben, wenn es komplett hundertprozentig abhängige Satelliten sind und kein Kunde drauf besteht, dass jedes Büro, wo zwei Mitarbeiter sitzen, ein eigenes Zertifikat an der Wand hat.
Ja, das ist tatsächlich eine Thematik, die mir auch schon mal aufgekommen ist, nämlich über dieses Homeoffice-Thema, dass nämlich du teilweise es hast, dass viele Mitarbeiter eigentlich ausschließlich im Homeoffice arbeiten und das völlig normal ist, was für viele Unternehmen ja ganz normal und gut funktioniert, was sich jetzt über Corona etabliert hat und aber jetzt sich gezeigt hat, es funktioniert. Und da ist dann halt auch die Frage aufgekommen, wie stellst du eigentlich diesen Anwendungsbereich sicher, dass bei dem Mitarbeiter im Homeoffice auch das QM-System greift. Und ich bin der Meinung, beim Dienstleistungsthema haben wir das einfach nicht, weil der Mensch arbeitet virtuell an seinem Computer und klar, IT-Security, IT-Policy habe ich ja alles mit drin so ein bisschen. Ne? Also es ist ja schon im Wirkungsbereich mit drin. Der Mitarbeiter wird ja auch remote geschult. Insofern sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit des Homeoffice als Standort zu qualifizieren.
Genau.
Was auch überhaupt keinen Sinn macht, weil sonst hätten wir hier eine Menge Standorte.
Ja.
Nee, und da sehe ich dann wenig Sinn drin und das ist so einfach machbar und da habe ich bisher eigentlich auch nie Probleme gesehen. Das einzige Mal, wo ich das gesehen hatte, war tatsächlich, das war aber zu Corona-Zeiten, wo es in der Produktion darum ging, 3-4 Teile zusammenzustecken. Und da wurden dann Kisten rausgefahren an Mitarbeiter und teilweise Homeoffice-Mitarbeiter, die das zu Hause gemacht haben. Die haben die Sachen zusammengebaut. Und dann wurde es abgeholt, wieder eingesammelt. Hat ganz gut funktioniert. Wird inzwischen nicht mehr gemacht, meines Wissens. Aber da war dann halt auch die Frage, ne? Wie machst du das jetzt? Aber auch da finden sich ja Möglichkeiten. Du kannst ja an jeder Stelle, wenn die Sachen zurückkommen, hast ja wieder Qualitätskontrolle und alles.
Ich wollte also, gerade sagen,
ja. Es gibt hier genügend Möglichkeiten. Und bisher habe ich eigentlich nie gesehen, dass es tatsächlich wirklich ein Problem war, wenn du da hohen Homeoffice-Anteil hast, selbst wenn es fertigender Natur ist tatsächlich. Und es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel an Lieferanten, die du qualifizierst, gibst du ja auch mal was raus und das kommt zurück. Lässt du ein Teil finishen oder polieren, sonst irgendwas und es kommt zurück. Und da hast du ja dasselbe Thema. Und das unterliegt ja auch, sage ich mal, deinem QM-System. Da hast du ja auch eine Verantwortlichkeit dem gegenüber und den zu prüfen. Und da habe ich aber tatsächlich noch nie ein Problem gehabt. Muss man manchmal ein bisschen tüfteln und sich was überlegen, wie man es dann am Ende aufschreibt und definiert. Aber dafür gibt es ja solche Fuzzis wie uns.
Genau, und wir sind wieder am Anfang. Schaffen ein gutes Fundament. Und richtig auch das, dafür gibt's Fuzzis wie uns, ja. Wenn da Themen sind oder wenn da Sachen sind, wie ich es am geschmeidigsten mache und wie ich es am schönsten und elegantesten löse, geht es nicht darum, irgendwas unter den Tisch zu kehren oder was für die Bläst zu machen, sondern es geht darum, es wirklich so zu machen, wie es die Realität ist. Kann man da Dinge tun und kann man sinnvolle Sachen machen? Das muss nicht unendlich viel Geld sein, weil man irgendwie 5 oder 6 Satelliten hat und der Meinung ist, man müsste jetzt alle mit in das Zertifikat reinnehmen. Ja, wenn die gleiche Tätigkeit haben, das ist alles organisiert, dann kann man auch damit arbeiten. Wichtig ist, ich muss wissen, was ich auf dem Zertifikat für einen Standort haben will. Brauche ich zwingend erforderlichen Niederlassungsstandort auf dem Zertifikat, komme ich an der Multisite nicht vorbei.
Ja, das muss man sich einmal am Anfang überlegen und dann ist das meiner Meinung nach kein Problem. Und du kannst halt tiefer einsteigen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch machen, damit wir noch den letzten Teil schaffen, bevor es zu Ende ist. Weil wir wollten ja mal ein bisschen uns knapper fassen. Und dann sind wir eigentlich schon im letzten Kapitel vom Teil 4, nämlich Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse. Und diesmal würde ich es, glaube ich, dir überlassen, den Einstieg zu machen.
Ja, wunderbar. Ist eigentlich einfach. wenn ich 4.1 bis 4.3 fertig habe, ergibt sich ja sofort, was ich für Prozesse habe, um das Ganze zu tun. Das heißt, ich mache mir am Anfang, Spaß beiseite, ich mache mir am Anfang Gedanken, was sind denn so meine Parteien, was will ich tun, was ist der Scope, welche Niederlassung, mein zertifizierter Bereich, was will ich tun, in welchem Umfang. Und dann ist natürlich klar, dann steht am Ende, wie will ich das denn machen? Und das sind meine Prozesse. Ja, und dann fange ich halt einfach an zu gucken, was brauche ich, damit hinten eine gute Qualität rauskommt. Was brauche ich, damit der Kunde happy ist, damit die Qualität, die in meinem Output hinten an der Produktion oder in meiner Beratung rausfällt, damit das passt. Und dann arbeite ich mich rückwärts. Ja, ich brauche wohl einen gescheiten Produktionsprozess. Das heißt, ich muss irgendwo beschrieben haben, wie ich ein Gerät vernünftig zusammenbaue. Welche Qualitätssicherungsschritte muss ich machen, damit das Gerät zusammengebaut ist? Wenn ich ein Gerät bauen will, werde ich wohl Teile brauchen. Wo kriege ich die Teile her? Wie stelle ich sicher, dass die Teile, die kommen, gut sind? Wer kauft welcher Lieferant? Ist der Lieferant geeignet? Materialzertifikate etc. pp. Wenn ich die Teile habe und will was fertig bauen, muss ich wohl einen haben, der es baut. Also brauche ich Personal. Wie kompetent ist mein Personal? Kann das? Habe ich es vernünftig eingestellt? Habe ich es geonboardet? Kennt ihr den ganzen Kram? Habe ich die Personalsache auf der anderen Richtung oben drauf? Und so arbeite ich mir oder so gibt es die Prozesse, die dazukommen. Wie kriege ich neues Personal? Wahrscheinlich über einen Bewerberprozess. Wie kriege ich Bewerber gefangen? Wahrscheinlich wird das Marketing meine Anzeige schalten müssen. Also alles das, wir sind wieder bei Post-its und bei Mindmaps, wie du hörst, auch alles das arbeite ich mir einfach erstmal auf einer Übersicht zusammen.
Ja, im Endeffekt baue ich aus dem, was ich vorher habe, so ein bisschen jetzt meine Grundstruktur auf. Und du hast schön gesagt, mit den Prozessen, ich überlege mir, wie schreibe ich es jetzt auf, was mache ich? Ja. Und ich finde, es sind halt auch noch ein paar andere extrem wichtige Sachen da drin. Für mich ist es auch zum Beispiel das Thema Verantwortlichkeiten, Befugnisse und Ressourcen. Weil auch das ist für mich eine ganz grundsätzliche Sache, dass ich mir nicht überlegt habe, was betrifft mich alles? So, wer macht das jetzt eigentlich? Also Du kannst nicht einfach in die Runde schmeißen und sagen, ja, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Man müsste das jetzt mal regeln. So funktioniert es nicht. Wenn du deine Prozesse hast, du musst dir genau überlegen, wer ist der Prozessverantwortliche? Ja. Wer ist der QMB? Machen wir das intern? Machen wir das zum Beispiel extern? Ja. Wer beschäftigt Themen wie Arbeitssicherheit? Wer macht den Datenschutz oder so? Was machen wir intern? Was machen wir extern? Und wer ist dafür verantwortlich? Wer hat den Hut auf? Weil du brauchst jemanden, der das Thema vorantreibt an der Stelle, der diesen Prozess führt, die entsprechenden Befugnisse hat und auch die Ressourcen, weil das kostet ja alles Zeit. Also sicher, wir müssen irgendwo Geld verdienen, das ist der Hauptzeitbatzen, der drauf geht, aber im QM-System benötige ich auch ein bisschen Ressourcen und die muss ich auch ein bisschen mit einplanen. Das heißt, ich muss auch ein bisschen Luft für diese Themen machen, das zu beschäftigen und zu bespielen.
Ja, aber dann bist du genau da, wo ich eben auch war. Du überlegst dir, was ist mein Prozess? Produktion? Ja, wer ist verantwortlich dafür? Wahrscheinlich ein Produktionsleiter. Wer macht's? Mitarbeiter aus der Produktion. Was brauchen die? Und um es gleich fertig zu machen, wie messe ich denn, dass ich erfolgreich bin? Das heißt, wie stelle ich sicher oder wie weiß ich, dass das, was hinten rausfällt, wirklich cool ist? Welche Qualitätschecks mache ich? Hole ich mir so über eine Reklamationsquote? Ziehe ich mir 1 von 100 aus einer laufenden Fertigung raus? Was tue ich, damit ich mir sicher sein kann und dass ich mit großer, geschwellter Brust da stehen kann als Produktionsleiter, kann sagen, das, was ich mache, ist safe. Ja, wir arbeiten und stellen coole Produkte her, wir haben eine super Dienstleistung, das passt, was hier rausgeht, ist in Ordnung. Und zwar mehr als in Ordnung. Und da musst du dir auch Gedanken machen, wie track ich den ganzen Kram? Und dann kommen die ganzen Sachen hinten dran. Wer macht denn was? Ja, wer ist, wie gesagt, für den Prozess verantwortlich, der Prozess-Owner? Wer guckt sich das ganze Ding an? Welche Ressourcen hast du auch gerade angesprochen? Welche Mitarbeiter machen das Ganze? Und nachher natürlich auch so ein Wächter über die 9001, der drüber fliegt, der sagt, es geht sich auf, der nochmal sagt, ich unterstütze dich bei KPIs, der nochmal mit den Prozess-Ownern, also ich gehe immer mit den Ownern, nochmal Risiko, nochmal Risiken, Chancen sich nochmal anguckt, der sagt, wo ist denn hier das Sand im Getriebe? Was kann denn passieren, das? Und dann baue ich mir das auch wieder über eine Landkarte auf. Und wenn ich da fertig bin, die weltberühmte Prozesslandkarte, wenn ich sie denn so nennen möchte, ja. Wobei die auch wieder schon in den Kontext, also in 4-1 bis 4-3 reinspielen, weil wenn ich, je nachdem, wie ich die Prozesslandkarte raufmache, habe ich ja auch schon interne, externe Parteien definiert. Ja, dass ich einfach weiß, ich habe gesetzliche Anforderungen, ich habe Anforderungen von Kunden und will nachher im Output-Prozess konform zu Gesetzen und die Qualität für die Kunden entsprechend abliefern.
Ja, und mich hast du gerade eben schön mit dem bösen Wort KPI getriggert.
Ja, ja, ich weiß.
Nicht böse, aber Thema Leistungsindikatoren ist ja auch so ein Riesending. Und da machen wir dann wieder so ein bisschen einen Loop auch zum Anfang, Thema interessierte Parteien, weil du hast ja gesagt, ich muss mir gleich überlegen, wie messe ich und wie überwache ich das? Und gerade wenn ich solche Indikatoren habe, da spielen dann ja die ganzen Schnittstellen auch wieder eine Riesenrolle. Das heißt, ich habe meine Geschäftsführung, ich habe meine Produktionsleiter, ich habe die Mitarbeiter. Und das sind für sich ja auch alles Parteien, die interessiert an den Ergebnissen der Prozesse und den Resultaten sind. Weil ich halt auch sage, ich schaffe Schnittstellen, das sind Erwartungen, die Produktion erwartet, dass ihnen vom Materiallieferanten rechtzeitig die Sachen geliefert werden oder dass das Lager die parat stellt. Andersherum erwartet der Produktionsleister natürlich eine gewisse Stückzahl, ja, beziehungsweise dann die Geschäftsführung weiterhin, dass die Ergebnisse da sind und die Sachen vom Vertrieb beziehungsweise produziert werden, vom Vertrieb vertrieben werden und dass eben diese Indikatoren alle erfüllt werden. Und da hast du halt, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Feld, weil es um diese ganzen Schnittstellen geht zwischen diesen Prozessen und halt zwischen den, sage ich mal, internen interessierten Parteien oder internen Kunden, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Und da liegt, finde ich, auch so ein bisschen der Spaß drin, das zu organisieren, weil das ist dann Prozessmanagement und da gehen wir dann wirklich schön in diesen PDCA-Zyklus rein, wo man kontinuierlich dann einfach das weiter verbessern, weiter dran arbeiten. Das Ding ist ja niemals fertig. Also es ist ein kontinuierliches Zyklus.
Am PDCA hatten wir im letzten Podcast das Thema schon, dass ich mir rausarbeite, welche Schnittstellen denn, was erwartet wer von mir, damit ich vernünftig arbeiten kann. Das schlägt hier wieder voll rein in die ganze Nummer.
Genau. Und was muss ich aufschreiben, damit ich vernünftig arbeiten kann? Das ist so ein bisschen dann der Ende von dem Kapitel auch so ein bisschen, dass man sagt, ich muss das auch vorhalten und aufbewahren, was ich da mache, dass es auch nachvollziehbar bleibt. Und der nächste neue Mitarbeiter das auch versteht.
An der Stelle wäre es mal sinnvoll, ich würde es aufschreiben, ja.
Ja. Ja, ich muss sogar eigentlich, ne? Dass ich die Prozesse wie geplant durchführen kann.
Was musst du dazu aufschreiben?
Ja, das ist jetzt wieder Interpretationssache. Die Norm sagt mir nur, ich muss in erforderlichem Umfang Dokumentation aufrechterhalten.
So. Also das,
über
das,
den erforderlichen Umfang, da können wir jetzt drüber diskutieren. Das ist nämlich wunderbar, weil der erforderliche Umfang, das kann je nachdem, was du tust, von einem simplen Flowchart bis eine 30 Seiten Text oder mehr Datei alles sein. Und das ist dann, wo ich finde, der Spaß ist und auch der Unterschied zwischen einem effizienten QM-System und einem bürokratisierten QM-System.
Oh, schön ausgedrückt.
Du sagst, okay, die Norm hat da eine gewisse Anforderung und fordert einen gewissen Umfang, aber wie dick muss denn dieser Umfang eigentlich sein?
Ja.
Und das ist dann das, wo wir uns ja wirklich tagtäglich mit auseinandersetzen. Wie kann man das Ganze effizient und schlank machen, ohne dass das hier auswuchert und das halt richtig interpretieren mit einem gewissen Sinn?
Genau. Hier steht zum Beispiel, wenn ich den 441er angucke, die Kriterien und Verfahren, die benötigt werden, bestimmen und anwenden. Bestimmen, nicht beschreiben. Okay? Ja. um mal kurz da reinzuknallen. Natürlich macht das Beschreiben wieder Sinn an der Stelle. Einfach auch aus Unternehmer, aus eigener Unternehmerintention, dass wenn ich sage, ich habe einen Produktionsprozess, dann sollte ich auch beschreiben, wie der vonstatten geht, damit ich das entsprechend auch schulen und Kenntnisse haben kann. Aber genau das Thema, wie viel muss denn dokumentiert werden und was brauche ich denn wirklich an Dokumentation und was ist sinnvoll und was ist einfach bei vielen Unternehmen der Overkill, das werden wir wenn wir mit dem Fünfer loslegen, spätestens da steigen wir in das Thema mit ein.
Ja, weil das ist an sich auch eine sehr spannende Sache und auch tatsächlich eine nette Übung, wenn man mal die Norm das erste Mal so durchliest, sich mal zu merken, wo die Norm denn wirklich dokumentierte Information fordert, wo sie sagt, das muss sein. Und es sind gar nicht so viele Stellen, wo das wirklich verpflichtend ist. Also wenn man es ganz schlank machen will, ist man da relativ schnell dabei. Aber es macht natürlich sehr viel Sinn, mehr Sachen als die gefordert sind, aufzuschreiben, wo es sinnvoll ist.
Ja, was
da muss man dann gucken, wie weit man das treibt und dass man es nicht übertreibt.
Genau, da sind wir aber noch in dem 4-4er drin.
Ja.
Weil beabsichtigte Ergebnisse erzielen. Also du musst schon nachweisen können, also die 9001 ist ja ziemlich ist ergebnisorientiert. Das heißt, ich gucke mir das Ergebnis an und gucke, ob es passt. Wenn es passt, passt. Und dann gucke ich mir, ob du noch einen passenden Prozess dazu hast. Und dann ist das Wölkchen schon wirklich. Kannst du mich aber kannst du mich verbal überzeugen? Und kannst mir die Nachweisdokumente zeigen? Und kannst mir zeigen, dass du sagst, ja, pass auf, wir machen hier Lieferanten, ist alles cool. Lieferantenbewertung an der Stelle, ja, erstmal ganz gechillt. Guck dir das bei mir im Warenwirtschaftssystem an, keine Reklamation, die Kiste läuft. Dann ist das cool. Dann brauchst du da keinen riesen Prozess über die ganze Nummer drüber, weil das Ergebnis, was hinten rauskommt, zählt. Aber du solltest schon in der Lage sein, mir das zu erklären. Und ab einer gewissen Komplexität des Unternehmens wird es halt einfach immer dünner mit, ich erkläre dir das mal über ein paar Fragmente, die ich finde. Da steht was in der Warenwirtschaft, da habe ich noch was im E-Mail-Postfach, da habe ich dies noch. Das wird irgendwann so komplex, dass du mit dokumentierten Informationen und mit Niederschreiben an einer zentralen Stelle eine wesentliche bessere Übersicht über das ganze Ding hast. Kommt auf die Unternehmensgröße an, wie ein Unternehmen tickt. Das ist ganz individuell der Umfang von einem 9001-Dokumentation. Aber ja, von bis.
Ja, ich meine, richtet sich absolut nach der Unternehmensgröße und Komplexität. Weil, wie du sagst, wenn ich mal schnell was im ERP-System, was ich sowieso dort eintrage, nachgucken kann, dann habe ich meinen Nachweis gegebenenfalls schon. Wenn ich aber aus mehreren Quellen was zusammentragen muss und das vielleicht datentechnisch aufbereiten muss oder so, dann macht es an anderer Stelle natürlich Sinn.
Genau.
So dass ich einfach da eine sinnvolle Übersicht habe und das auch nachvollziehbar ist und keine reine Datensammlerei.
Ja, wegen 442 im erforderlichen Umfang.
Sind wir gut dabei, würde ich sagen.
Ja.
Ja, ich glaube, damit wären wir eigentlich jetzt auch mit unserem schnellen Überblick schon durch.
Ja, perfekt.
Und können beim nächsten Mal, also wir haben in den vergangenen Podcasts ja schon ein paar Themen bereits besprochen, so aus der Norm, aber ich glaube, ein paar haben wir noch offen. Ich glaube, wir können fast gleich weitergehen demnächst.
So werden wir das tun. Hoffentlich dann mit angenehmeren Temperaturen.
Genau. Und wir hatten übrigens gestern hier im Saal in einem Ort, glaube ich, den absoluten Höchststand, nämlich 36 Grad Außentemperatur.
Nein, wir hatten in der Sonne garantiert über 40. Also es war, es ist kein Wetter mehr für mich.
Nee, deswegen, ich hoffe auf Besserung. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme sind die Temperaturen angenehmer. Ansonsten vielleicht nächste Aufnahme in der Eisdiele. Das müssen wir uns mal überlegen. Und ansonsten freue ich mich auf die kommenden Themen. Von den Zuhörern gerne Feedback, ob euch das gefallen hat, ob ihr das cool findet, so durch die Norm zu gehen. Es gibt ja noch ein paar Normen, die wir theoretisch auf dem Schirm haben könnten. Könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, was ihr euch vielleicht auch als nächstes wünscht. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank. Grüße aus Wetzlar. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.